ARD Sounds.
Also wir können prinzipiell von hier aus alles machen, was die Bediener vor Ort auch können. Also ich kann jetzt hier die Steuerung in Hand nehmen und kann, wenn ich das will, jetzt hier ein paar Ventile schalten. Wir können von hier aus die Produktion starten. Also tendenziell alles, was die Inder unten auch können.
Von Bad Liebenstein aus lässt sich eine Brauerei in Indien starten, per Bildschirm. Die Firma Stupp Automation baut Steuerungen, ohne die weltweit Bier, Cola oder auch andere Getränke nicht produziert werden könnten. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Und im Studio begrüße ich den Chef von Stupp Automation. Herr Stupp, schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Also von außen wirkt Ihre Firma, sage ich mal, jetzt überhaupt nicht wie eine Werkhalle oder irgendwie was nach großer Produktion, aber Ihre Steuerungssoftware steuert bei großen Konzernen, Mittelständlern in Deutschland oder sogar weltweit, muss man ja sagen, doch große Technik. Wie erklären Sie das einem Laien, was Sie da wirklich machen?
Ich erkläre es meistens anhand einer Brauerei. Das ist unser Kerngeschäft auch und so diesen Prozessablauf, was in der Brauerei, wie das funktioniert. Also Malzannahme, Wasser dazu, Erhitzen und die Bierherstellung. Das ist so die eigentliche Kernsteuerung, die wir machen. Und dann natürlich alles andere darum, was in der Brauerei oder auch in anderen Industriebetrieben so passiert.
Also das heißt, es geht darum, so viel wie möglich Handarbeit zu verringern oder was ist das Ziel der Automation?
Qualität, gleichbleibende, gute Qualität. Eine Automatisierung fährt immer auf exakt gleiche Zeiten, gleiche Temperatur, gleiche Mischungsverhältnisse, also immer genauso viel Anteil Wasser wie jetzt auch Malz oder in einem anderen Betrieb bei Coca-Cola, wo ich Sirupe und irgendwelche Komponenten zusammenmische, habe ich immer exakt gleiche Verhältnisse.
Ein paar Sachen haben Sie jetzt schon genannt, wie Temperatur, Mengen wahrscheinlich auch. Machen wir es mal ganz konkret. Was genau steuert Ihre Software in einer Brauerei?
Unsere Software steuert im Prinzip von der Basis erstmal Ventile, Regelventile, Motoren. Und mit diesen Komponenten werden dann, wenn ein Ventil öffnet, wird Wasser gefahren. Das Wasser wird über einen Durchflussmesser gezählt, erfasst. Und das Ventil wird im Prinzip dann exakt stoppen, dass ich auf den Liter genau meine Wassermenge in dem Gefäß, was ich haben möchte, dann hat. Genauso ist es mit Temperaturen. Mhm. Wir haben dann Regelventile. Die können oftmals in Stellwerten zwischen 0 und 100% zum Beispiel fahren. Und dann kann ich eine Temperatur einstellen von 72 Grad zum Beispiel. Die Temperatur wird angefahren und wird exakt auf 72,05 Grad, 0,1 Grad gehalten.
Was haben Sie dafür gelernt? Die Braukunst oder das Programmieren von Computern?
Das Programmieren habe ich gelernt. Die Braukunst kam im Prinzip dann durch die jahrelange Berufserfahrung in dem Bereich.
Sie haben es ja schon gesagt, Brauereien hauptsächlich. Also sind die großen, die kleinen oder welche Brauereien sind Ihre Kunden?
Es geht über alle Bereiche, die Automatisierungen verwenden. Also jemand, der mit einem Kessel und von Hand zu Hause in der Garage rührt, der dann nicht. Aber alles andere, was Automatisierung verwendet, gehört zu unseren Kunden. Also es geht von kleinen Brauereien, kleinen Gasthausbrauereien, die vielleicht 500 oder 1000 Hektoliter pro Jahr produzieren, bis hin zu großen industriellen Brauereien, die dann 1,5 Millionen Hektoliter pro Jahr produzieren.
Nun ist ja Bierbrauen, dachte ich, immer so eine rein deutsche Geschichte. Sie sind aber weltweit unterwegs. Also es scheint doch auch noch in der großen, weiten Welt einige Brauereien zu geben. Wo vor allem?
Richtig, also wir sind schon überwiegend in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Aber wir haben auch im Jahr 3 bis 5, vielleicht auch mal 10 Projekte weltweit. Ein ganz spannendes Projekt hatte ich letztes Jahr im Dezember. Da war ich selbst 3 Wochen in Japan gewesen.
Japanisches Bier.
Richtig, gebraut von einem deutschen Brauingenieurin.
Spielt Reis irgendeine Rolle bei diesem Bier? Nein, das ist tatsächlich das gleiche Rezept wie auch bei uns.
Richtig, Er bezieht sogar die Rohstoffe aus Deutschland, die er sich besorgt. Also das Malz und den Hopfen bezieht er aus Deutschland. Es ist ein deutscher Brauingenieur, der vor 30 Jahren ausgewandert ist, auch perfekt Japanisch spricht, eine japanische Frau mittlerweile hat und dort die deutsche Bierkultur vorangebracht hat. Also ja, da gab es dann auch ein Restaurant mit einem Besichtigungsbereich, wo dann gewisse Exponate ausgestellt wurden, Malzsäcke und irgendwelche Brauutensilien aus der Vergangenheit. Es hingen auch aus seiner Familie, er stammt aus einer Brauereifamilie, hingen Fotos überall, wo man einfach auch so seinen Werdegang mit nachvollziehen konnte. Und die Japaner sind dann in das Restaurant zum Essen gegangen, konnten dort eine Runde laufen und konnten dann mal die Braugeschichte dazu besichtigen.
Okay, jetzt verstehe ich es langsam, weil eigentlich hätte ich gesagt, die Technik kommt aus Deutschland, die Software kommt aus Deutschland, die Zutaten kommen aus Deutschland. Ist es nicht einfacher, einfach ein paar Fässer Bier aus Deutschland zu importieren? Es geht um das Erlebnis.
Es ist Erlebnis dann, richtig. Es ist auch die Gaststätte dort, die zu dieser Brauerei gehört, ist auch typisch deutsch, viel aus Holz. In der Mitte stand eine Brauanlage, die Tanks konnte man durch eine Scheibe sich anschauen. Es gab deutsche Gerichte und der Braumeister ist dort auch vor ganz andere Herausforderungen gekommen, als man es bei uns kennt. Er musste, so wie er mir erzählt hat, er musste erstmal jemanden finden, der ihm dann Weißwürste produziert. Er musste jemanden finden, der ihm Laugenbrezel produziert. Und er musste auch jemanden finden, der ihm die Händel besorgt, in der Größe, wie jetzt Brathändel dann sind. Er sagte, die japanischen Hähnchen waren alle deutlich größer. Das heißt, er musste jemanden finden, der ihm Hähnchen produziert in der Größe, dass er sie auch als Brathändel dann verkaufen konnte.
Als ich bei Ihnen in der Firma war, hat, ich glaube, ein Kollege gerade versucht, sich mit einer Fabrik in Indien zu verbinden.
Richtig.
Das ist jetzt praktisch die Anlage, wie wir sie aus der Ferne sehen. Jetzt sieht man hier die ganzen Ventile, die ganzen Messungen, den Puffertank mit Füllstand. Und so sieht halt die Anlage vor Ort jetzt gerade aus, von den Messwerten her und den Ventilständen.
Für mich völlig undurchschaubar, aber Sie würden jetzt sofort sehen, wenn da irgendwo was nicht passt.
Ja, also spätestens wenn es läuft und hier irgendwas nicht passt, dann sehe ich das klar.
Was können Sie jetzt hier am Bildschirm machen, was in Indien auslösen?
Also wir können prinzipiell von hier aus alles machen, was die Bediener vor Ort auch können. Also ich kann jetzt hier die Steuerung in Hand nehmen und kann, wenn ich das wollte, jetzt hier ein paar Ventile schalten.
Da werden die aber nicht sehr erfreut sein dort.
Wir können von hier aus die Produktion starten, also tendenziell alles, was die Inder unten auch können und halt noch mehr, weil wir haben ja auch Zugriff von hier auf das Programm.
Da muss ich aber die ketzerische Frage stellen, warum braucht es dann die Inder noch vor Ort?
Naja, jemand muss ja vor Ort überwachen, was alles gut läuft. Also wir haben ja auch mechanische Probleme teilweise. Wenn da jetzt irgendein Rohr undicht wäre oder so, dann bräuchte man ja spätestens dann jemanden vor Ort, der sich drum kümmert, das sieht.
Dann muss der indische Kollege mit dem Schraubenschlüssel nochmal ran.
Genau.
Also Indien ist ein sehr starker, großer Markt. Die größte Bevölkerungsanzahl lebt aktuell jetzt in Indien. Und wir haben jetzt, dieses Jahr waren es 4 Neuanlagen, die wir nach Indien geliefert haben. Es sind kleine Komponenten. Es waren in dem Fall Kurzzeiterhitzungsanlagen, sogenannte KZEs. Und bei den Anlagen ist es so, die erhitzen kurzzeitig das Bier auf 72, 75 Grad, je nachdem, welche Parameter gewünscht sind. Danach wird das Bier wieder abgekühlt und ich bekomme dadurch Bakterien, Verunreinigungen vernichtet an der Stelle und das Bier wird dadurch haltbarer.
Sind die deutschen Brauer nicht dann sauer auf Sie, wenn Sie es den Indern ermöglichen, selber Bier zu brauen, statt bei uns zu importieren?
Das ist ein Markt, den man also mit Brauerei, die Brauereien exportieren nicht so viel ins Ausland. Hm. Teile ja, aber diese Massen, die dort benötigt werden, wäre gar nicht machbar.
Gar nicht lösbar.
Richtig.
Sind ja auch andere Getränkehersteller, die von Ihnen gesteuert werden. Darf man da Namen nennen?
Ja, kann man auch.
Also Coca-Cola fällt mir zum Beispiel ein. Genau. Hatten Sie mit in Ihrer Vitrine stehen, in der Firma standen da so ein paar Flaschen und Dosen.
Richtig.
Wie sind Sie an Coca-Cola gekommen?
Ich hänge im Prinzip hinter einem großen Anlagenbauer aus Süddeutschland. Der bekommt Aufträge, Gesamtprojekte, also mit Tanklieferungen, Verrohrungsarbeiten. Der liefert die Ventile, die ganzen Planungen für neue Projekte. Und mich kauft er dann wieder ein für die Software, den Schaltschrankbau in Betriebnahme und Elektromontagen. Damals beim ersten Projekt war es noch die reine Software, als ich alleine und mit einem ersten Mitarbeiter damals angefangen habe. Und so bin ich da dort reingekommen. Und ich weiß noch, beim ersten Projekt, da haben wir dann Tanks gereinigt. Das waren zu dem Zeitpunkt die größten Tanks bei Coca-Cola, die heiß gereinigt werden. Heißreinigung ist immer sensibel, weil ich beim Abkühlen dann dort in dem Tank ein Vakuum erzeugen kann und den Tank dann damit zusammenziehe, zerstöre. Da war dann der Technikleiter für Coca-Cola Deutschland, war bei der Inbetriebnahme der Tanks mit vor Ort gewesen und hat das mit überwacht. Und ich habe ihm dann erklärt, wie jetzt die Programmabläufe sind, wie die Prozesse sind, habe ihm gesagt, was wird jetzt gleich als nächstes passieren. Und dann haben wir uns auch so gut verstanden, dass ich dann über ihn wieder in neue Coca-Cola-Betriebe auch mit hinempfohlen wurde.
Das heißt, ohne Sie in Bad Liebenstein keine Coca-Cola in Deutschland?
In manchen Werken ja, aber wir sind in einigen Werken vertreten.
Sie haben gerade schon kurz die Anfänge angedeutet. Es ging ja, das ist ja Bilderbuch, zu Hause im Wohnzimmer los, oder?
Richtig, Küchentisch. Also es ging wirklich zu Hause in einem kleinen Homeoffice-Büro los. Ich hatte ein Jahr vorher neu gebaut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant, mich selbstständig zu machen.
Also Sie waren in einem Beruf wo unterwegs?
Was haben Sie gemacht? Ich habe das Gleiche gemacht als angestellter Programmierer damals. War ich 7 Jahre gewesen, auch in vielen Brauereien und vielen Industriebetrieben. Habe da auch schon sehr viele Kontakte dann gesammelt. Und meine damalige Firma hatte mich im Jahr 2010, 2011 war das, nach Panama entsendet. Da war ich dann sehr lange, 5,5 Monate in Panama gewesen. Und danach gab es ein Zerwürfnis, sodass dann irgendwo die Selbstständigkeit für mich dabei rauskam. Es war so im Vorfeld nicht geplant gewesen. Deswegen hatte ich auch nur ein kleines Homeoffice-Büro vorgesehen. Und am 1. Januar 2012, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, kam noch ein halbes Jahr später ein Mitarbeiter hinzu. Der saß dann zu Beginn an einem kleinen alten Küchentisch in meinem Büro mit dabei. Und dann war mir auch recht schnell klar, dass ich irgendwo eine Bürofläche anmieten muss, um mich da weiterzuentwickeln.
Aber Sie sagen 1. Januar 2012. Was haben Sie an diesem Morgen gemacht? Womit haben Sie angefangen? Oder hatten Sie schon irgendeinen Auftrag vorher ergattert?
Ich hatte schon Aufträge bekommen, Zusagen für Aufträge. Ich hatte mich dann ganz zu Beginn dann arbeitssuchend gemeldet und im gleichen Zug dann die Gründung beantragt, weil es dann einfach, sage ich mal, ich weiß nicht mehr, wie es sich genannt hatte, gab es aber irgendwelche Unterstützungen an der Stelle. Und so habe ich dann angefangen und bin im Prinzip von der Arbeitssuche über die Gründung ins nächste Büro rein und habe eine Stellenanzeige für einen Mitarbeiter direkt geschaltet und habe angefangen loszuarbeiten.
Wo waren Sie dann im Büro?
Zu Beginn war ich bei mir zu Hause und danach bin ich in Räumlichkeiten über eine Arztpraxis eingezogen und ein Schild draußen an die Tür, dass ich dort bin, und dann ging das so voran.
Aber 2012, jetzt haben wir 25, das ist ja schon ein flottes Wachstum.
Sind jetzt 13 Jahre und hat sich gut entwickelt.
Ja, wie viele Mitarbeiter sind es inzwischen?
Jetzt sind wir 19 Mitarbeiter.
Und auch mit eigenen Räumlichkeiten jetzt.
Richtig,
genau. Eine sehr repräsentative Adresse. Kurpark 1, wenn ich mich recht entsinne.
Neuer Kurpark 1 in Bad Liebenstein.
Also richtig im Zentrum.
Richtig.
Und zum Mittagessen müssen Sie nur nach nebenan gehen, ins eigene Restaurant.
Richtig, genau. Nebenan haben wir das Bierfein, unser eigenes Restaurant. Meine Frau ist auch in dem Haus als Ärztin tätig. Die hat mit dem Koch gemeinsam einen gesunden Mittagstisch ausgearbeitet. Und dort gehen wir dann mittags immer zum Essen hin.
Ist die Küche dort auch von Ihnen automatisiert?
Nein.
Nein, das macht der Koch schon auch selbst. Okay, wenn Sie neue Kunden akquirieren, wie machen Sie das? Ist es, wie wir eben gehört haben, Mund-zu-Mund-Propaganda oder auf Messen oder wo?
Also in erster Linie bekomme ich Aufträge durch meine Partner, Anlagenbauer. Da habe ich jetzt 2, 3 gute Firmen in Deutschland. Wenn die einen Auftrag bekommen für einen Brauereiumbau, einen Umbau in einem anderen Lebensmittelbetrieb, in einer Kälterei oder so, dann bekomme ich dort den Softwareauftrag und die Automatisierung. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist natürlich über bestehende Kontakte, über bestehende Netzwerke, Braumeister, die man seit vielen Jahren kennt. Es ist dann auch so, ein Braumeister, der mal von einer Brauerei in eine andere wechselt, erinnert sich dann auch durchaus an uns, dass wir dann auch in der Brauerei dann wieder einen Auftrag bekommen.
Wie groß ist denn die Konkurrenz in Ihrem Segment?
Ich sag mal, es gibt 2, 3 Firmen, die das auch öfters betreiben. Und auf dem Papier gibt es noch 2, 3 Firmen, die Expertpartner sind Also wir sind so 6, 7 Firmen in Deutschland, die sich Siemens Expertpartner für Braumat und Ziester nennen. Und da bin ich aber derjenige, der dieses System am meisten vertreibt und bei Neuprojekten einsetzt.
Was können Sie aus Bad Liebenstein, was Sie vielleicht aus München oder Hamburg nicht könnten? Oder ist es vollkommen egal, wo Sie eigentlich produzieren? Aber es ist halt Thüringen.
Ja, es ist, prinzipiell ist es egal. Aber ich sehe es so, dass bei uns in Thüringen habe ich gegenüber Marktbegleitern einen Wettbewerb. Ich bin eine kleine Firma. Ich habe jetzt in den letzten Jahren habe ich ein gutes Wachstum hingelegt. Ich bin der Meinung, in München hätte ich das nie geschafft. Dort gibt es große Firmen, ob es BMW oder Mercedes, ob es HP oder auch Siemens ist. Große Firmen nehmen einem, sage ich mal, am Markt Mitarbeiter ab und machen es einem Kleinen schwieriger, Mitarbeiter zu gewinnen. Und ich habe irgendwo den Vorteil, bei uns im ländlichen Raum gibt es dann durchaus nicht so viele Großbetriebe. Und wir können gute Löhne bezahlen, wir können ein gutes Gesamtpaket mit Dienstwagen und solchen Sachen unseren Mitarbeitern bieten, ein Altersvorsorgeprogramm. Und da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Und dadurch können wir uns auch, sag ich mal, ein gutes Wachstum erlauben, neue Mitarbeiter gewinnen und, sag ich mal, uns weiterentwickeln. Ich habe jetzt auch wieder geplant, für nächstes Jahr 2 Lehrlinge einzustellen, Elektroniker für Automatisierungstechnik. Das sind jetzt gerade die Stellenanzeigen am Veröffentlichen. Ich mache das immer gerne so, dass ich alle 2 Jahre 2 Lehrlinge einstelle, weil das einfach für mich so den Vorteil hat, die Jungs sind dann nicht alleine, die können gemeinsam auf die Berufsschule fahren, gemeinsam zu Lehrgängen fahren, die sind auch gemeinsam mit in der Werkstatt und das empfinde ich einfach angenehmer, als wenn jetzt einer alleine wäre. Hat sich jetzt die letzten Jahre so bewährt. Und die ersten, die bei uns damals ausgelernt hatten, sind auch im Unternehmen jetzt geblieben. Der eine ist Programmierer, der andere ist im Schaltschrankbau und in der Elektromontage unterwegs.
Gutes Stichwort. Es gibt ja so neben den Büros am neuen Kurpark auch noch, wie soll ich sagen, es ist ein Möbelhaus gewesen, was sie gekauft haben, wo sie produzieren, tatsächlich auch produzieren, weil es wird ein bisschen was noch, diese Schaltschränke, die Sie erwähnt haben, die bauen Sie selber noch, aber eben da steckt dann die Siemens-Technik drin.
Richtig, genau. Also wir haben dann dort in dem Möbelhaus unseren Schaltschrankbau. Der Elektromeister, Geselle und auch Lehrlinge sind dort und bauen unsere Schränke. Wenn wir größeren Bedarf haben, kommen auch nochmal externe Mitarbeiter, die wir dazu uns buchen, mit hinzu und montieren mit uns die Schränke.
Erklären Sie mal ganz kurz für den Hörer, der es jetzt nicht sehen kann, was ist so ein Schaltschrank? Wie sieht der aus? Wie groß ist der? Was kommt da rein und was geht raus?
Also im Prinzip ist es ganz unterschiedlich. Es gibt kleine Schaltschränke, die vielleicht so einen Meter mal Meter abmessen. Es gibt aber auch große Leistungsteile, große Schaltschränke, wo ich dann 5, 6, 8 Felder nebeneinander habe. Die Felder sind dann 80 cm breit in der Regel. Der Schrank ist 1,80 Meter hoch, sitzt nochmal auf einem Sockel. Und dann habe ich so eine ganze Wand an Schaltschrank. Der Schaltschrank ist dann auch unterschiedlich bestückt, je nach Anwendungsfall. Leistungsabgänge für Motoren, Frequenzumrichter, mit denen ich Motoren zwischen 0 und 100% steuern kann. Wir haben Ventilinseln verbaut, mit denen wir pneumatische Ventile steuern. Wir haben SPS-Baugruppen eingebaut, mit denen wir Temperaturfühler, Druckmessdosen und andere Messtechniken dann in die Steuerung reinholen.
Aber neben dem Programmieren von Computern müssen sich ja trotzdem noch eine ganze Batterie an Fachwissen angeeignet haben, um das, was Sie jetzt gerade benannt haben, also die Sensoren auch steuern oder zumindest erstmal gedanklich so erfassen zu können, dass sie die mit einbinden in das gesamte System.
Genau, das hat sich über die Jahre so entwickelt. Im Prinzip sind es immer die gleichen Sensoren, die eingesetzt werden. Es sind immer Temperatursensoren, die arbeiten mit einem Stromeinheitssignal von 4 bis 20 Milliampere. Auch die Druckdosen arbeiten mit dem gleichen Stromeinheitssignal und andere Sensoren auch. Es gibt aber auch Sensoren, die werden dann über Controller angesteuert, über IO-Link mittlerweile oder über ASI-Bus. Also da gibt es schon ein paar verschiedene Techniken, aber das sind dann immer die gleichen 5 bis 10 verschiedenen Techniken, mit denen das angesteuert wird.
Mitarbeiter war vorhin das Stichwort. Ich war beeindruckt von Ihrer Firmenwagenflotte. Motivation ist sehr groß geschrieben bei Ihnen in der Firma.
Richtig. Also es ist bei uns so, dass wir die Firmenwagen aktuell setzen wir Audi ein. Und
ein E war auch noch am Kennzeichen, glaube ich.
Richtig, genau. Ja. Ein E haben wir auch mit an den Kennzeichen dran, weil einfach das für den Mitarbeiter dann auch günstiger ist. Und das ist für mich auch ein großes Motivationsmittel. Mir macht das auch selbst Spaß, wenn man einem Mitarbeiter ein Auto geben kann und ihn damit belohnen kann, der damit Freude hat. Die dürfen diese Autos ja auch privat nutzen. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein jüngster, ausgelernter Programmierer zum Beispiel, der jetzt dann bei mir die Lehre gemacht hat, hat er ausgelernt, arbeitet jetzt als Programmierer, hat dann nach einem halben Jahr einen Audi A3 bekommen mit Anfang 20. Das ist dann schon eine tolle Sache für ihn und auch für mich.
Wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, Sie haben fast mehr Spaß daran als der ausgelernte Mitarbeiter. Über Neukunden haben wir schon gesprochen. Vielleicht muss man auch vorher die Frage stellen, ist es mehr Wartung oder tatsächlich mehr Neuinstallation?
Bei Software gibt es wenig Wartung. Das heißt, die Anlagen werden zwar betreut, ein Kunde hat mal eine Frage in der Bedienung. Wenn neue Mitarbeiter kommen, dass der Braumeister wechselt, kommen natürlich auch wieder mehr Fragen. Aber ansonsten ist es überwiegend Neuprojekte oder auch mal Hochrüstungen. Es ist einfach so, dass die Computersysteme, die wir einsetzen, die haben jetzt die aktuellsten Windows-Versionen. Und wenn ich mal zurückblicke, dass die ersten Systeme, die ich als Selbstständiger damals eingesetzt hatte, hatten noch Windows XP, dann kam Windows 7. Microsoft kündigt regelmäßig die Betriebssysteme ab. Dementsprechend muss ich auch irgendwann nach 10, 15 Jahren die PCs, die Hardware austauschen und muss dann aber auch wieder auf neueste Versionen updaten.
Okay, das ist aber keine Gewährleistung, das muss die Firma dann schon bezahlen.
Richtig, genau.
Das können Sie auch dann, oder kann die Firma dann auch nicht Windows in Rechnung stellen, dass man sagt, hier könnt ihr nicht einfach System abschalten. Ja. Aber gab es schon Fälle, dass das System mal wirklich, wir kennen das ja alle, wenn wir mit Computern arbeiten, dass das Ding einfach mal streikt und nicht weitermacht. Was passiert denn dann in der Brauerei? Oder darf das gar nicht passieren? Ist das redundant?
Das passiert natürlich auch. Also oftmals ist es wirklich so, hilft ein Neustart. Das ist so der Klassiker, weil wenn die Systeme 24 Stunden, 7 Tage die Woche durchlaufen, dann wollen die einfach mal zwischendurch neu gestartet werden. Aber wenn so ein System auch wirklich irreparabel kaputt ist, zum Beispiel durch einen Hackerangriff, hatten wir letztes Jahr im Sommer erst, dass es da Probleme gab, und dann muss man schnell nach Lösungen suchen, wie ich die Brauerei wieder bedienen kann. Im Prinzip ist es so, die SPS-Controller laufen im Hintergrund weiter. Das heißt, die Steuerung macht erstmal das weiter, was sie die ganze Zeit getan hat. Zum Beispiel Temperaturen bei Tanks regeln. Aber der Bediener kann in dem Moment dann unter Umständen nichts mehr sehen, was gerade passiert. Er kann nichts mehr steuern. Er ist komplett im Blindflug unterwegs.
Wer bitte schön hackt eine Brauerei?
Den Kerl kenne ich jetzt nicht persönlich, aber wir hatten schon öfter solche Vorfälle, dass IT-Infrastruktur bei Brauereien, bei Molkereien oder in einem Chemiebetrieb, den wir betreuen, gehackt wurden. Dann werden die Server beschädigt, nicht mehr benutzbar gemacht von denen. Die wollen dann natürlich Bitcoins oder sowas haben. Ich habe es jetzt aber noch nicht erlebt, dass der Kunde sich da irgendwo drauf eingelassen hat. Man sucht danach Lösungen, wie man die Anlage ohne Zahlung dann wieder ins Laufen bekommt.
Großes Thema in allen Bereichen KI. Welche Rolle spielt es bei Ihnen?
KI ist aktuell im Kommen. Wir selbst haben mittlerweile eigentlich bei uns alles im Haus da, um in meiner kleinen Brauerei eine KI zu implementieren. Also wir schauen jetzt auch einfach, dass wir weitere Geschäftsfelder für uns erschließen. Und es ist leider bis jetzt aus zeitlichen Gründen noch nicht dazu gekommen, dass wir da das Projekt abgeschlossen haben. Aber das ist für dieses Jahr noch geplant.
Was könnten weitere Geschäftsfelder sein?
Also KI ist im Prinzip eine vorbeugende Wartung. Anomalie Detection ist dann so ein Bereich, an den wir jetzt anknüpfen wollen. Das heißt, wir werden unsere Pumpen, Rührwerke, werden wir mit Schwingungssensoren ausstatten, werden diese durch die KI überwachen. Und wenn die KI Anomalien erkennt, wird sie uns das melden. Und wir können dann, bevor ein Schaden entsteht, eine Wartung planen, ohne dass es dann zu einem Produktionsausfall kommt. Das Schlechteste ist immer, wenn ich einen Produktionsausfall bekomme, die Anlage läuft, wir haben, sag ich mal, das Produkt da drin, was schon zu 80% fertiggestellt wurde. Wenn ich dann irgendwo einen Schaden an einer Pumpe, an einem Rührwerk habe, dann steht mein Produkt in dem Tank, kann ich weiter, und wenn ich dann durchaus, sag ich mal, Stunden oder Tage brauche, bis irgendwas wieder geht, ist das Produkt zerstört unter Umständen. Mhm. Und wenn ich natürlich vorbeugend in eine Wartung gehen kann, dass man erkennt, okay, jetzt schwingt der Motor, das Rührwerk nicht mehr so wie sonst, dann kann ich eine Wartung planen, kann das untersuchen, was da los ist, neue Dichtungen einsetzen, neue Lager montieren an dem Motor, kann das wirklich planen, wenn die Anlage steht, und verhindere somit einen Schaden.
Hauen Sie selbst noch in die Tasten, also die Computertasten, und programmieren, oder sind Sie eher doch jetzt administrativ unterwegs?
Überwiegend administrativ. Ab und zu mal mache ich auch selbst Projekte oder dann auch öfters mal ein Support, dass jemand anruft und ich schaue mir das Problem kurz an. Wenn Mitarbeiter alle in Projekten stecken, möchte ich nicht, dass die, sag ich mal, da geistig rausgerissen werden, und dann schaue ich mir dann die Sachen, die jetzt gerade live brennen, an.
Gibt es ein Wunschprojekt oder einen Wunschkunden, wo Sie sagen, oder würde ich gern mal?
Also ich habe eigentlich Spaß dran an dem Besonderen. Deswegen, ich war letztes Jahr ja selbst dann diese 3 Wochen in Japan, jetzt dann vor ein paar Wochen erst für 2 Wochen in Südafrika. Das sind halt solche Sachen, die mir irgendwo Spaß machen, wo ich schöne Landschaften drumherum habe, interessante Projekte und auch so ein bisschen das Besondere, das, wo einfach mir jetzt aktuell die meiste Freude bereitet.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Eingangs ist es ja schon mal ganz kurz angerissen worden. Es gibt ja noch so ein, ich sag mal Hobby, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Sie haben im Nachbarort eben eine eigene kleine Brauerei aufgebaut mit Ihrer Automatisierungstechnik. Ja. War das, um einfach mal die Technik zu probieren, oder war das, um mal das Brauen zu probieren? Oder?
Es war im Prinzip aus dem Gedanken raus, Mensch, bei uns im Wartburgkreis gibt es im gesamten Landkreis keine Brauerei. Das ist eine Marktlücke an der Stelle. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Und dann ist es natürlich schon immer irgendwie so ein Traum, so was Besonderes, eine eigene Brauerei zu haben. Ist prinzipiell ja eine tolle Sache.
Ja, der ist nicht jeder, diesen Traum. Sind Sie passionierter Biertrinker, oder geht es eher um diesen Prozess, diese Technik da, die so begeistert?
Mich interessiert der Prozess, die Technik. Ich trinke natürlich auch gerne Bier. Aber ich trinke auch andere Getränke gerne. Also ich mag die Abwechslung. Ich trinke in der Regel nicht 2 Tage oder eine Woche das gleiche Bier hintereinander. Ich wechsle immer. Ich trinke auch mal einen schönen Wein oder einen schönen Whisky. Da mag ich einfach die Abwechslung an den Getränken.
Deswegen, es ist auch kein Bier von der Stange, was Sie machen. Es sind besondere Biere.
Genau. Es sind im Prinzip klassische Biersorten, neu interpretiert, wo man einfach besonders schön Hopfen, gute Rohstoffe nimmt. Wir lassen dem Bier sehr viel Zeit. Das Bier liegt 7 Wochen bei uns im Tank und lagert. Es sind unfilterierte Biere, aber durch diese lange Lagerung, lange Reifung sind es sehr blanke Biere mit einem schönen, runden, weichen Körper. Und es sind halt auch Biere, die jetzt hier in der Region teilweise nicht üblich sind, wie zum Beispiel unser Rotbier. Das durften Sie ja auch schon verkosten. Und das sind Biere, die in Thüringen jetzt so niemand auf dem Schirm hatte. Dadurch, dass ich aber halt in vielen Brauereien in Deutschland oder auch weltweit unterwegs bin, hat man natürlich auch ganz viele Eindrücke und Einflüsse von den ganzen Brauereien, die man mitnimmt.
Sind die Thüringer offen für solche Sachen, oder sagen die, oh nee, komm, ich bleib bei meiner alten Sorte?
Nee, die sind total offen, weil das Rotbier ist bei uns im Haus die zweitstärkste Sorte nach dem klassischen Original. Also da sieht man auch, dass dann Biere, die eigentlich hier vor Jahren noch keiner kannte, dass die dann ganz gut gehen.
Und das in beeindruckender Flaschengröße, 0,75 Weinflaschenmaß.
Richtig.
ist aber trotzdem auch schnell weg, muss man dazu sagen. Ja. Und man muss ja aufpassen, dass es kalt bleibt. Insofern darf man gar nicht so langsam trinken. Als Sie das begonnen haben mit der Brauerei, der erste Brautest, hat er funktioniert, oder?
Ja, funktioniert hat der erste Brautest, aber uns sind 100 Liter aus dem Tank übergelaufen, weil er übergekocht hatte. Mhm. Bier hatte trotzdem sehr gut geschmeckt.
Inzwischen läuft es ja reibungslos, davon konnte ich mich überzeugen, vor Ort in Ihrer Brauerei. Und Ihr Braumeister Thomas Christ, der hat mir quasi den kompletten Brauvorgang im Schnelldurchlauf erklärt.
Genau, hier sind wir quasi im Rohstofflager, das Malzlager. Wir haben hier 7 verschiedene Malze gelagert für unsere verschiedenen Bierspezialitäten und bekommen quasi das Malz aus der regionalen Melzerei in Melrichstadt, eine mit der kleinsten Melzerei. Und da beziehen wir unsere Standardmalze her.
Und die unterscheiden sich worin?
In der Farbe, im Aroma und in der Stärke teilweise auch. Also quasi je nachdem, welcher Sud, Vollmundigkeit oder eher schlankere Biere. Genau. Wir haben hier kein Labor, wir machen alles über sensorische Verkostung. Das heißt, wir gehen regelmäßig durch und die Tanks werden verkostet. Und besonders bevor es an die Abfüllung geht, geht man nochmal her. Man zwickelt sich quasi ein Bier, verkostet das, ob alles so stimmt, wie es stimmen soll. Weil es gäbe nichts Blöderes, man füllt irgendwie 1000 Flaschen ab und am Ende des Tages merkt man, hoppla, da stimmt irgendwas nicht.
Beruflich gezwungen zum Bier trinken.
Genau.
Wie bedauerlich. Okay, alles klar. Nächster Schritt.
Okay. Es wird sich die Schüttung zurechtgestellt. Das heißt, wie bei einem Rezept gibt es verschiedene Rohstoffe. Die werden uns, stellen wir uns zurecht und geht dann über diese Schrotmühle, wird das Korn aufgespalten. Und das ist quasi der erste Prozess vor dem Bierbrauen, ist das Schroten. Und dann geht es im Sudhaus weiter. Wir stehen hier vor unserem 3-Geräte-Sudhaus, Ausschlagmenge 10 Hekto. Das Schrot wird genommen und wird oben in die Maischepfanne eingegeben. Vorher wird warmes Wasser vorgelegt und unter ständigem Rühren wird das Schrot zugegeben.
Also mal ganz kurz, wir haben jetzt hier einen überdimensionalen Topf, vorsichtig für mich. Genau. Da ist irgendein Rührmechanismus drin?
Genau, ein Rührwerk ist da drin.
Wie viele Liter gehen da rein?
Also beim Einmeischen sind es 600 Liter. Genau. Wir legen ein bisschen Wasser vor, dann geben wir oben das Schrot über Säcke hinzu. Es wird permanent gerührt. Es entsteht ein Brei und ab 45 Grad wird aufgeheizt und es werden verschiedene Rasten gehalten, wo quasi die Stärke, die im Malz drin ist, abgebaut wird über Enzyme in verschiedene Zucker.
Ich merke schon, deswegen ist es auch ein Meisterberuf, ne?
Ja, genau. Der ganze Prozess des Maischens dauert 2 Stunden. 2 bis 3 Stunden, je nach Biersorte, dann ist der gesamte Stärke abgebaut. Wir haben Zucker hergestellt und die Maische wird dann über eine Pumpe in den sogenannten Läuterbottich gepumpt.
Das ist der nächste Topf, genau, genauso groß?
Ist in der Mitte, genau, genauso groß. In dem Läuterbottich ist eine Art Siebboden drin. Die Maische wird auf diesen Siebboden drauf gepumpt. Gleichzeitig befindet sich noch ein Hackwerk in den Läuterbottich. Und nachdem abgemeischt wurde, lassen wir das Ganze eine Weile ruhen. Was passiert? Die wasserunlöslichen Bestandteile setzen sich auf dem Siebboden ab und die wasserlöslichen Bestandteile sind quasi oben über den wasserunlöslichen Bestandteilen. Jetzt dienen die wasserunlöslichen Bestandteile, sprich die Treber, als natürliche Filterschicht und die sogenannte Würze wird über diese natürliche Filterschicht, die sogenannten Treber, über den Siebboden abgepumpt und kommt dann von da aus in das letzte Gefäß, die sogenannte Würzepfanne.
Und das ist wieder ein genauso großer Topf.
Genau.
Ich schätze jetzt mal auch die 600 Liter. Dazwischen sehen wir hier aber noch so ein kleines Glasgefäß. Das wäre so gerade mein größter Nudeltopf zu Hause mit einer braunen Flüssigkeit drin. Was ist
genau
das jetzt?
Das ist unsere Vorderwürze. Aktuell brauen wir unseren Weihnachtsbock. Unsere Biere, sage ich später noch dazu, sind ja alle naturtrüb. Das heißt, überall ist Hefe drin und je länger die Reifezeit ist bei 0 Grad, umso dementsprechend blank bzw. klar wird das Bier. Und deswegen fangen wir bei Zeiten an, damit wir dann in 2, 2,5 Monaten ein gut geklärt, natürlich geklärtes Bier haben.
So, und jetzt haben wir den Würzepfanne, Topf 3. Genau. Da passiert was?
Wir haben quasi unsere gesamte Würze gewonnen, haben die festen von den flüssigen Bestandteilen im Läuterbottich getrennt. Jetzt gehen wir hierher und kochen das Ganze für 1 Stunde. Warum kochen wir das Ganze? Zum einen ist im Malz Eiweiß drin. Durch die hohen Temperaturen gerinnt das Eiweiß, es fällt aus. Wir haben den Hopfen in Form von Pellets, der wird zugegeben. Über die Temperatur geht er in Lösung. Wir machen die ganze Würze durch das Kochen steril. Und wir passen quasi je nach Biersorte den Zuckergehalt quasi an. Das heißt, vorm Kochen, sage ich mal, haben wir ungefähr 10 Hekto drin, also das wird hier immer mehr. Und durch das Kochen verdampfen wir Wasser, der Zucker bleibt drin und somit dicken wir das Ganze wieder ein.
Achso, es wird also nicht eine Tüte Zucker dran gekippt, nee, sondern
genau,
einfach
der Zucker, den wir quasi beim Maischen gewonnen haben. Und durch das Verkochen verdampft Wasser und wir dicken uns die ganze Würze wieder ein, damit wir je nach Biersorte unsere entsprechende Stammwürze haben. Und über diese Stammwürze ist ja später unter anderem auch der Alkohol entscheidend. Zum Beispiel unser Roter Bock, den wir gerade machen, der hat über 17% Stammwürze. Das heißt, wir werden irgendwas um die müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, 7,8% Alkohol haben. Je mehr Zucker drin ist, umso stärker wird dann das Bier auch.
Holla. Ja. So, jetzt haben wir aus der Würzepfanne unsere Stammwürze. Was machen wir jetzt?
Genau. Wir haben Hopfen gegeben, wir haben steril gemacht. Jetzt kommt der nächste Prozess, der sogenannte Whirlpool. Der findet auch in der Würzepfanne statt. Jetzt wird das Ganze nochmal wie in Teekännchen quasi nochmal über eine Pumpe umgerührt. Das Ganze lässt man dann wieder 20 Minuten sedimentieren, damit die festen Bestandteile wie Gerbstoff, Eiweißstoffe sich am Boden absetzen und wir nach einer halben Stunde ungefähr eine blanke Würze haben. Diese Würze wird aus der Pfanne rausgezogen, geht über diesen Würzekühler und die 98 Grad heiße Würze wird im Gegenstromprinzip 0 Grad kalten Wasser abgekühlt. Es kommt frische Hefe dazu und wird dann über den Schlauch in einen von unseren 19 Gär- und Lagertanks gekühlt.
So, jetzt einmal ganz kurz durchatmen, also für mich. Wie viel davon müssen Sie händisch machen? Wir reden ja von Automation. Ich sehe dort auf dem Bildschirm daneben sind, glaube ich, diese drei Riesentöpfe abgebildet.
Genau.
Geht das jetzt alles automatisch?
Alles logischerweise nicht. Da sind wir, sage ich mal, ein bisschen zu klein. Aber für die Größe der Brauerei sind wir schon eine sehr moderne Brauerei. Also ich kenne andere Kollegen, die in solchen Töpfen brauen, sage ich mal. Bei denen muss noch viel, viel mehr auf jeden Fall händisch gemacht werden. Also wir haben hier ein Rezept, es sind Parameter hinterlegt, wir überwachen das Ganze, wir kontrollieren das Ganze, aber ich sag mal, diese verschiedenen Heizstufen, die wir fahren, muss keiner mehr davor stehen und muss gucken, okay, jetzt habe ich 78 Grad, jetzt muss ich mit der Hand das Ventil zumachen, sondern das geht hier alles über Rezepte und Steuerung automatisch. Genau, Wassermengen sind exakt eingegeben, die Füllstände in der Würzepfanne sind eingegeben, gewisse Zeiten für gewisse Schritte, die immer gleich dauern, sind hinterlegt, genau.
Heißt aber in einer ganz großen Brauerei, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, wären das Prozesse, die definitiv alle automatisch ablaufen.
Ja,
komplett.
Ja. Also ich war auch schon in anderen Brauereien gewesen. Also wir produzieren ja hier etwas über 1000 Hektoliter. Ich war auch schon in der Brauerei gewesen, die 1,6 Millionen Hektoliter machen. Da ist es halt wirklich so, man sitzt mehr oder weniger in der Abteilung, hat gefühlt 14 Monitore vor sich und geht mehr oder weniger zur Mittagspause mal aus der Abteilung raus und macht da irgendwas. Ansonsten sitzt man fast vorm Rechner und überwacht alles.
Aber das ist nicht der Braumeister, der Sie sein möchten.
Nee, da habe ich es auch nicht lange ausgehalten.
Jetzt haben wir gekühlt. Wie geht's weiter?
Nach dem Kühlen. Beim Kühlen haben wir, wie gesagt, auch Hefe zugegeben. Wir befüllen einen unserer 19 Gär- und Lagertanks.
Das sind hier, können wir mal kurz hier rüber gehen?
Genau. Wenn Sie hier rüber gucken, in der ersten Reihe, haben wir 12 6-Hektotanks. Wir können mit dem
Sukraus. Nochmal ganz kurz übersetzen. Für
ja, ein Hekto sind 100 Liter.
Was passiert jetzt in diesen Tanks?
Genau. Wir haben jetzt reingekühlt, der Tank ist voll, haben Hefe zugegeben. Was passiert jetzt? Die Hefe hat optimale Bedingungen. Es ist kühl, ungefähr bei 8 Grad. Es wurde beim Kühlen nochmal sterile Luft zudosiert. Das heißt, die Hefe ist ein Lebewesen. Sie frisst dann gerne den Zucker, der um sie rum ist und hat halt optimale Bedingungen. Und es geht halt los, dass der Zucker, den wir beim Maischen bzw. Sudhaus gewonnen haben, dass dieser Zucker vergoren wird und es entsteht Alkohol und CO2.
Die berühmte alkoholische Gärung.
Genau, die berühmte alkoholische Gärung. Wir produzieren hier nur untergärige Biere, das heißt, wir haben eine untergärige Hefe. Ungefähr 8 bis 10 Tage braucht die Hefe, um den ganzen Zucker aufzubrauchen. Und wenn kein Zucker mehr da ist, den sie vergären kann, wird die Hefe müde und träge, ist vollgefressen und setzt sich quasi am Boden ab. Deswegen sehen Sie auch, dass alle unsere Tanks unten konisch sind, damit sich die Hefe unten im Konus absetzen kann und oben drüber quasi das Bier ist, was sich dann über die Zeit nach und nach immer mehr klärt.
Ganz kurz noch, untergärig heißt?
Es gibt verschiedene Bierstile, es gibt obergärig, untergärig. Wir produzieren, wie gesagt, untergärige Biere. Typisch sind halt ein Pils, ein Helles, ein Lager und genau, obergärig ist zum Beispiel ein Hefeweizen, was relativ bekannt ist. Da ist es halt so, man hat eine andere Hefe und die Hefe setzt sich dementsprechend nicht am Boden ab, sondern sie wird durch die CO2, die im Bier entsteht, wird die quasi nach oben aufgetrieben. Die schöpft man quasi ab und wir ernten die Hefe unten aus dem Konus raus. Wenn die Hefe sich abgesetzt hat, ernten wir die Hefe, machen die Kühlung auf und lagern die Biere bei 0 Grad für ungefähr 40 Tage, je nach Biersorte und Jahreszeit.
Hefe ernten heißt, die wird wieder benutzt?
Genau. Wir ernten die in sterile Gefäße rein und lagern die zwischen und danach wird die quasi beim nächsten Brauen 1-2 Tage später wieder mit dazugegeben.
Das ist eine Wissenschaft.
Ja, genau.
Ich werde meine nächste Flasche Bier mit mehr Beachtung öffnen. Genau. Wann wird dann also abgefüllt?
Abgefüllt wird dann nach 4 bis 5 Wochen. Genau. Wir haben sowohl Fässer als auch Flaschen, haben eine eigene Keckreinigungsanlage oder beziehungsweise hier, was auch gerade vor uns steht, haben wir unsere 5 Füllorgane, über die wir dann die Flaschen füllen können. Vorher wurden sie gereinigt, haben wir hinten eine Flaschenwaschmaschine. Genau, dann werden sie mit der Hand etikettiert und dann kommen sie hierher und werden dann gefüllt. Steht dann eine Person hier und je nachdem, wie schnell man ist, schafft man bis zu 200 Flaschen in der Stunde.
Was ist der schönste Moment eines Bierbrauers?
Für mich persönlich ist der schönste Moment eigentlich, wenn wie heute zum Beispiel man einen Doppelsud macht, es hat alles geklappt und man kühlt den letzten Sud quasi in den Tank rein und ja, es kehrt wieder Ruhe rein, dass die Maschinenanlagen aussehen und man weiß, man hat was Vernünftiges getan und es ging alles ohne Probleme durch.
Es gibt ja 1000 Regeln, wann man am Tag das erste Bier trinken darf. Als Bierbrauer gibt es diese Regeln ja nicht, aber im Privaten dann Feierabendbier schon, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt als Hörer außerhalb der Region gern mal ein Stupsbier testen möchte, was muss ich denn machen? Muss ich herkommen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Man muss sich einen Markt in der Region suchen oder zu uns kommen. Also wir versenden kein Bier, weil wir einfach die Kühlkette aufrechterhalten wollen. Und unser Bier steht auch in den Märkten in Kühlschränken, weil es einfach ein frisches Produkt ist, das dem Bier gut tut. Und deswegen möchten wir das auch so haben. Und dadurch, dass wir nicht versenden, bleibt dann auch dem, der das Bier möchte, keine Wahl, als zu uns zu kommen.
Und das schöne Thüringen kennenzulernen, ist ja auch gut.
Genau.
Es gibt eine kleine Kategorie in meinem Podcast, nennt sich der Gedankensprint. Es sind 10 Fragen, kurze Fragen und ich hoffe auf schnelle, kurze Antworten.
Ja.
Gehen wir es an?
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Rennfahrer.
Was denken Sie morgens als erstes, wenn der Wecker klingelt?
Mittlerweile, dass ich Sport machen möchte.
Wow. Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht erlernt? Einfach so.
Alle Sprachen zu sprechen.
Welcher Song beschreibt Ihre Energie am besten?
Kann ich nicht so sagen. Musiktitel ist nicht meine Kernkompetenz.
Dann kurz gefragt, welche Musik hören Sie?
Rock, Pop.
Was war Ihr überraschendster Erfolgsmoment im letzten Jahr oder sagen wir 3 Jahre?
Wenn ich einen Großauftrag bekommen habe, das war jetzt der letzte, der größte, war Flötzinger Brauerei in Rosenheim. Der kam auch sehr kurzfristig und überraschend rein. Das war so das Größte.
Welches Wort müsste in den Duden noch rein und warum?
Stups.
Okay. Das Warum müssen wir nicht erklären. Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht, obwohl es vielleicht auch eigentlich ernst war?
Fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein.
Mit wem würden Sie für einen Tag tauschen und was würden Sie tun? Egal ob prominent oder nicht, ist alles möglich.
Jetzt fällt mir spontan die Politik ein, einen Tag Bundeskanzler und das alles ins Lot bringen.
Das alles ins Lot bringen, okay. Dann die Antwort würde jetzt ein bisschen länger Zeit brauchen, glaube ich. Was ist heute selbstverständlich, was vor 5 oder 10 Jahren noch völlig undenkbar war?
Dass ich nicht mehr ständig selbst auf Inbetriebnahmen bin. Dadurch, dass wir mittlerweile ein großes Team sind, bin ich überwiegend im Büro unterwegs. Und vor 10 Jahren hatte ich selbst eine Außendienstquote von roundabout 50-60%.
Vervollständigen Sie den Satz, einen echten Champion erkennt man an?
Am Erfolg, an einer ordentlichen Haltung und an zufriedenen Mitarbeitern.
Schöner Zusatz. Einen kleinen Ausblick vielleicht noch in die Zukunft.
Ja.
Wo soll es für Stupp hingehen, für die Mitarbeiter, für Sie persönlich, für Ihre Familie?
Im Prinzip ist es natürlich ein schönes, gesundes Wachstum ist angedacht.
Aber es war ein sehr schnelles, sage ich nochmal dazu, aus meiner Sicht. Ne?
Ja, natürlich, aber mittlerweile, sage ich mal, wenn man jedes Jahr ein bisschen wächst, mal ein Mitarbeiter oder zwei hinzukommen, es werden auch immer wieder welche gehen, das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber ein großer Punkt, an dem ich jetzt auch mittlerweile anfange zu arbeiten, ist an der Unternehmensnachfolge. Mein Sohn, der ist jetzt 15 Jahre alt. Er fängt jetzt an, begleitet mich auf Geschäftsreisen oder arbeitet auch mal als oder ist bei uns als Praktikant in der Software- oder im Schaltschrankbau zugange. Und das sind Sachen, die dann auch, sag ich mal, schön sind, wenn man weiß, er hat da Interesse dran und möchte das gerne fortführen.
Wann soll der Wechsel denn stattfinden?
Wahrscheinlich in 15 bis 20 Jahren.
Oh, das ist noch ein ganzes Stückchen hin.
Ja, ja.
Hätte jetzt so auf 10 getippt irgendwie, aber. Sie sind so ein Typ, der sagt, ich mache bis Anschlag, oder?
Nein, also ich selbst arbeite gerade an mir auch, dass ich einfach ein bisschen mehr zur Ruhe gerade finde, früher Feierabend machen, ein bisschen mehr runterkomme, weil die letzten Jahre doch sehr stressig waren. Klappt nicht immer, aber da bin ich ein bisschen auf dem Weg. Ich treibe jetzt auch mittlerweile regelmäßig morgens Sport, einfach um ein bisschen mehr auch für mich selbst zu tun. Aber es ist schon wirklich angedacht, dass ich sag mal, wenn in 10 Jahren mein Sohn mal fertig mit der Ausbildung, mit dem Studium gegebenenfalls ist, dann kommt er rein. Dann kann er aber natürlich nicht übernehmen, sondern dass man ihn einfach die nächsten 10 Jahre nochmal ranführt. Also wäre für mich so in 20 Jahren dann der Ausstieg grob weg angedacht in einer ordentlichen, sauberen Übergabe.
Der größte Wunsch für Sie für die Zukunft?
Dass das im Prinzip so weiterläuft wie gehabt, dass man für die Mitarbeiter sorgen kann, dass sich da niemand Sorgen machen muss, dass es gut weitergeht. Man lebt ja wirklich in bewegten Zeiten. Viele Betriebe schließen und sind in Rezessionen. Und das möchte man natürlich nicht. Natürlich auch, dass man gesund bleibt und dass da alles passt.
Dafür drücke ich die Daumen. Danke, dass Sie da waren und alles Gute.
Und vielen Dank Ihnen.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.